Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gesundheitswerkstatt. Und auf die heute freue ich mich ganz besonders.
Ich freue mich überhaupt nicht. Ich habe wochenlang versucht, mich rauszuwinden wie ein Aal aus diesem Thema. Aber jetzt hast du mich trotzdem so weit.
Jetzt habe ich dich so weit und freue mich sehr. Also diese Folge soll sich um Labordiagnostik handeln. Und meine Ausgangslage ist eigentlich die, dass ich ganz oft Patientinnen vor mir sitzen habe, die sagen, Frau Doktor, können Sie nicht mal ein großes Blutbild machen? Irgendwas stimmt nicht. Oder ich habe den Eindruck, mir fehlt was. Und dann habe ich immer wieder zu Moritz gesagt, komm Moritz, wir müssen dazu mal eine Folge machen. Das habe ich so oft und ich kann das dann nicht immer alles erklären in der Praxis, was man da im Labor sieht und was man damit rausfinden will. Und dann hast du mir so, ah, oh, nee, das ist so komplex und so kompliziert und ich kann da auch nicht ganz einfach drauf antworten und so. Ja, und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du jetzt dich auf diese Folge eingelassen hast und bin total gespannt, was du uns dazu berichten wirst. Ja, also erstmal diese Frage. Herr Doktor, können Sie nicht mal ein großes Blutbild machen?
Ja, also ich kenne diese Frage auch zu gut, weil tatsächlich regelmäßig, also so einmal im Monat ungefähr, kommt irgendjemand aus meinem Freundesbekanntenkreis und meint, ich möchte mal so ein Labor machen, mal so ein Check-up. Was für Werte soll ich denn bestimmen? Und das Problem, das du, glaube ich, in der Praxis hast, wo die Leute tatsächlich eine Symptomatik haben oder die spüren, da würde es sich anbieten, dass wir in einer anderen Folge nochmal, da gibt es eine Leitlinie zu, glaube ich, was man so bei Abgeschlagenheit und Müdigkeit für Werte abnimmt. Ich würde mich jetzt ein bisschen darauf konzentrieren, auf dieses, ja, ich nenne es mal Check-up-Labor. Mhm. Weil, ja.
Rede du erst aus, ich sag gleich was dazu zum Check-up-Labor nochmal, zu diesem Begriff.
Ja, ich sag auch was dazu. Also sag du direkt was dazu.
Gut, also dazu möchte ich sagen, dass es ja von der Kasse ab dem 35. Lebensjahr darf ich alle 3 Jahre eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung bei meinem Hausarzt wahrnehmen. Und das ist im Sprachgebrauch, nennen wir das auch Check-up. Und da kann ich gleich mal dazu sagen, dass da auch ein Labor dabei ist und das aber eigentlich im Wesentlichen nur 2 Dinge umfasst, dieses Labor, was die Krankenkasse dann erstmal bezahlt, nämlich die Blutfette und den Blutzucker. Und das sagt mir eigentlich so, klar, das ist gut, vielleicht einmal die Blutfette zu machen, aber wie du auch oft sagst, ist unzureichend, was dabei von der Kasse bezahlt wird. Und zum Blutzucker hast du eigene Folgen gemacht, dass der als Einzelwert auch nicht besonders aussagekräftig ist.
Genau, also da sind wir mittendrin, weil das ist eine von aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten, wie man ein Labor machen kann, eine Labordiagnostik unter einer präventiven Brille. Man macht so ein Check-up. Warum machen wir die Werte, die da bestimmt werden?
Aus Sicht der Krankenkassen natürlich, weil wir frühzeitig einen Diabetes mellitus, einen
Zucker... Nein. Wir machen die...
okay, Prüfung durchgefallen.
Wir machen die, weil die günstig sind. Die sind aber total für die Katz. Ich gehe jetzt da inhaltlich nicht weiter drauf ein, weil dann ist es eh schon kompliziert genug. Aber wir machen das, weil die Kassen sagen, hier, wir wollen ja auch so tun, als würden wir irgendwie was mit Prävention und Gesundheit und sowas machen. Bieten wir den Check-up an und dass die Leute dann ein gutes Gefühl haben und letztlich die Ärzte auch, weil die können dann sagen, ja, schauen Sie mal, ist ja alles gut oder ganz selten kommt dann raus, okay, ist doch nicht so gut, aber eigentlich ist immer alles gut. Machen wir also so einen Check-up und dann haben wir da... Genau, ich glaube, ein kleines Blutbild ist noch mit drin.
Nee, eben nicht mal.
Oder nicht? Okay, also auf jeden Fall Gesamtcholesterin und ich würde lieber deine Schuhgröße oder Zahnpastamarke als Patient wissen, als dein Gesamtcholesterin. Nüchtern Blutzucker, also genau, es ist einfach Schmarrn. Aber das ist eine Variante, wie man Labordiagnostik machen kann.
Also dazu muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz was sagen, weil sonst kann ich ja meine alltägliche Arbeit gar nicht mehr ruhigen Gewissens durchführen. Ich finde, dass es in manchen Fällen es gibt mir schon eine gewisse Aussage darüber. Und es ist schon besser als gar nichts zu wissen.
Nee, das sehe ich eben wirklich nicht so.
Da bin ich gespannt, wie du dann später in der Praxis arbeitest.
Ja, das wird herausfordernd für alle Beteiligten. Aber wenn ich, okay, jetzt muss ich doch ein bisschen inhaltlich werden. Ich sage kurz was zum Nüchternblutzucker. Wenn ich einen Nüchternblutzucker bestimme, dann ist das einfach für die Katz. Weil, angenommen, der Nüchternblutzucker ist 90. Dann freuen sich alle und sagen, passt, weil wir haben nicht den Cut-off von 100 gerissen, alles gut. Aber das sagt mir ja null darüber aus, wie stoffwechselgesund oder ungesund dieser Mensch ist. Wenn der 110 ist, dann sagen wir, oh, der ist aber ein bisschen hoch. Dann wissen wir trotzdem absolut nicht, wie stoffwechselgesund oder ungesund jemand ist. Dann wird in der Regel ein Langzeitblutzucker angeschlossen. Da ist man dann schon ein bisschen klüger. Aber warum bestimmt man dann den nicht direkt, wenn er indiziert ist? Ja. Weil er teurer ist. Warum bestimmen wir dann nur den Langzeitblutzucker und nicht, oder das kann ich erklären, warum nicht, weil es eben dann noch teurer ist, aber wenn wir wirklich wissen wollten, wie gesund ist jemand in Bezug auf seinen Stoffwechsel, dann würde es halt Sinn ergeben, Harnsäure zu bestimmen, die Leberwerte zu bestimmen, nüchtern Insulin zu bestimmen, noch andere Werte, und dann hätten wir wirklich eine Aussagekraft. Wenn wir das wollen, dann sollten wir es machen. Wenn nicht, dann sollten wir es nicht machen. Aber wir sollten uns nicht rauswinden, wie ich das versucht habe aus dieser Podcast-Folge oder dem Thema, mit einem verdammten nüchtern Blutzucker, der einfach irrelevant ist. Ich lasse es an dieser Stelle so stehen, weil ich glaube, wir kommen nicht zusammen, und das ist genau das Ding. Das ist genau das Ding. Ja, deswegen wollte ich diese Podcast-Folge nicht machen, weil es einfach total kompliziert ist und es so viel Differenzierung braucht. Und letztlich halt immer eine Einbettung in einen Gesamtkontext. Die Leute kommen und denken, jetzt mache ich so ein Labor mit auch wie auch immer gearteten Werten und dann weiß ich, wie es ist. So ist es aber nicht. Wir müssen uns überlegen, was für Werte bestimmen wir? Was bilden wir damit überhaupt ab? Und dann müssen wir das einbetten in ein Gesamtkunstwerk aus diagnostischen Befunden, die irgendwelche leistungsphysiologischen Tests oder Aspekte berücksichtigen, die eine genetische Prädisposition berücksichtigen, die persönliche Vorlieben, Ernährungsgewohnheiten. Ja, das muss man alles da mit reinkalkulieren in diese Rechnung, dass man dann mit der Labordiagnostik was anfangen kann, dass die wirklich eine Konsequenz hat. Mhm. Und das braucht aber viel Zeit. Deswegen habe ich mit meinen Leuten mindestens 3 Monate zusammengearbeitet, früher im präventiv-medizinischen Mentoring, und habe mit denen jede Woche gesprochen. Und zum Beispiel, wenn wir dann Labordiagnostik gemacht haben, das habe ich natürlich mit allen gemacht. Aber da habe ich das so vorbereitet und gebahnt, dass die das verstanden haben, dass die wussten, was wir da jetzt überhaupt machen. Dann habe ich denen zu den einzelnen Befunden 1/2 Stunde lang eine Sprachnachricht aufgenommen. Die haben sie angehört, zurückgespult. Dann haben wir es nochmal zusammen besprochen. Und dann ergibt das Sinn. Ja? Dann kann man Labordiagnostik machen, die richtig sinnvoll ist. Aber so Larifari, wir bestimmen mal ein paar Werte, sag mir mal, welche Werte ich abnehmen soll, das ist einfach hirnrissig. Und ich bin, wie gesagt, auch dezidiert dagegen, halt dann den nüchternen Blutzucker doch zu bestimmen, weil es ist ja besser als nichts. Das ist eben genau nicht so. Und das ist dann, also Check-up, so verkürzt, ist die eine Möglichkeit, wie man Labordiagnostik machen kann. Die zweite Variante wäre dann, wir bestimmen einfach ganz viel. Und da gibt es auch dann Anbieter, die das machen, ja, so ETPTT-Privatpraxen, und hier gibt es auch irgendwie so ein Gesundheitszentrum und sowas. Und die machen dann ein Labor für 800 oder für 1000 Euro für Leute, die sich leisten können, und sagen, was kostet die Welt. Und im Grundsatz finde ich das cool, weil wenn man das dann genau anguckt, dann, das ist schon total spannend und da kann man richtig viel rausholen. Mein Eindruck ist aber, dass oft die Leute, die dann solche Labore irgendwie da rumliegen haben, eben nicht genau wissen, was die da jetzt eigentlich gemacht haben. Mhm. Da werden dann irgendwelche Aminosäureprofile bestimmt und ganz viel, so Hormone, das ist der Klassiker. Hormondiagnostik ist so kompliziert aus meiner Sicht. Da muss man einen richtigen Checker haben. Nicht umsonst gibt es einen Facharzt für Endokrinologie. Und dann sehe ich manchmal, wie irgendwie halt so ein bisschen Cortisol und ein bisschen LH, FSH, tralala bestimmt wird. Und die Leute, die das aber abnehmen, das sind ja dann keine Gynäkologen oder Fachärzte für Endokrinologie, die haben keine Ahnung, was die da eigentlich machen. Aber sie bestimmen es mal und dann ist es irgendwie im Referenzbereich und dann sagen sie, ja, passt schon, und alle freuen sich. Also das ist die zweite Variante, wie man dann Labordiagnostik machen kann, eben groß, teuer, ineffizient, so viel hilft viel. Und das ist auch Käse, weil mit dem Cortisol oder so habe ich es jetzt schon angerissen, aber dann kann man auch sagen, ist doch besser als nichts, aber auch da ist es so, ich habe es jetzt neulich erst wieder bei jemandem mitbekommen, der ist dann wohin und dann hat man halt diese große Latte irgendwie bestimmt und hat zum Beispiel Troponin, so ein Herzenzym bestimmt und das war dann auffällig. Und das ist ein Wert, den wir im Krankenhaus sehr oft machen, wenn er eben indiziert ist, nämlich wenn Verdacht auf einen Myokardinfarkt da ist, dann ist leitliniengerechte Diagnostik, man macht ein EKG, und man bestimmt diesen Troponinwert. Und dann in der Gesamtschau weiß man, der Mensch hat einen Herzinfarkt oder nicht oder kontrolliert nochmal nach. So, und dann ergibt dieser Troponinwert Sinn. Aber bei jemandem, der keine Symptome hat, der auch noch nicht mal ein auffälliges EKG hat oder sowas, man einfach diesen Wert bestimmt, weil man es kann, was macht man dann, wenn der erhöht ist?
Hat man echt ein Problem, ja.
Dann hat man kein Problem, sondern dann sage ich dir, was passiert. Dann wird der nachkontrolliert, dann heißt, oh, jetzt müssen wir ein Herzecho machen und eine Ergometrie und dann, was bei ihm passiert ist, dann hat man noch so einen Thromboseparameter abgenommen, der war dann natürlich auch positiv, sondern dann hängen die Leute in der großen Medizinmaschine drin und die Ärzte können irgendeinen Schmarrn abrechnen, aber es ist total für die Katz. Diesen ganzen Tag, den dieser Mensch dann da in der Klinik rumhing, hätte er sich sparen können, wenn einfach das Troponin nicht bestimmt worden wäre.
Wow, jetzt redest du mich gerade ganz
ja,
schön gegen
du wolltest
die Wand.
Das so.
Aber ich meine, vielleicht zu meiner Rechtfertigung erklärt das auch die Bredouille, in die ich immer komme, wenn jemand ihnen sagt, können Sie nicht mal ein Labor machen oder können Sie nicht mal ein großes Blutbild machen? Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, ein großes Blutbild im fachmedizinischen Terminus heißt erstmal eigentlich nur die Bestimmung der Blutzellreihen. Da habe ich noch gar nicht die Leberwerte, die Nierenwerte, die Hormone und so. Rein fachlich, wenn man von einem großen Blutbild spricht, sind das nur bestimmte Zellreihen. Und jetzt hast du natürlich ausgehend von diesem Check-up-Labor mich hier gerade ganz schön zerrissen oder die Medizin zerrissen. Wo ich jetzt eher ein bisschen reuig mit dem Kopf nicke und sage, okay, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich damit weiter umgehe. Tatsächlich in unserer Praxis machen wir auch meistens noch ein paar mehr Werte, um das besser einzuordnen. Und tatsächlich gibt es ja auch manche Werte, die mir auch eine schnelle Aussagekraft bringen zu manchen Dingen. Als zum Beispiel, wenn jemand mit Müdigkeit kommt, dann macht es ja schon Sinn, ein kleines Blutbild erstmal und manchmal auch ein großes Blutbild abzunehmen, wo ich zum Beispiel eben diese roten Blutkörperchen anschaue oder einen Eisenmangel feststellen kann oder eine Schilddrüsenunterfunktion, also so klassische Sachen, die man auch relativ leicht beheben kann, damit es einem wieder besser geht.
Genau, und deswegen sage ich ja, das würde sich anbieten, dass wir dazu, zu dieser spezifischen Frage, ich komme mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das ist dann auch wieder ein bisschen eine unspezifische Symptomatik, aber ich habe eine und dann kann ich gezielt Labordiagnostik dazu machen und auch eine, die irgendwie schulmedizinisch fundiert ist, wo man nicht irgendwie blind rumstochert und mal irgendwelche Mikronährstoffe bestimmt, sondern das kann man dann schon nach einem Algorithmus machen, der irgendwie Sinn ergibt. Was ich jetzt ein bisschen in den Vordergrund stellen wollte und wo ich eben wo ein Fass ohne Boden ist, ist die Frage nach, na, ich will mal ein paar Werte bestimmen, um so irgendwie zu wissen, wie
wo
es mir geht.
Ja.
Und jetzt ist es ja, wenn du sagst, jemand kommt mit Müdigkeit und man bestimmt dann im kleinen Blutbild den HB und sieht, ob jemand eine Blutarmut hat oder nicht, die dann die Müdigkeit erklärt, ist es so, dass ich eben ein Symptom habe. Und das kriege ich dann raus in der Medizin oder in der Labordiagnostik. Und so ist es in der Akutmedizin immer, dass wir einen Aufhänger haben, ein Symptom, eine Diagnose und die indiziert dann eine bestimmte Labordiagnostik, wo wir nach einer Pathologie, einer Auffälligkeit suchen. Also jemand kommt mit thorakalem Druckgefühl und Schmerzen, die in den Kiefer einziehen, dann machen wir ein EKG und bestimmt Troponin, um zu wissen, hat der Mensch einen Herzinfarkt oder nicht. Jemand kommt und sagt, ich
kriege
Bauchschmerzen. Und kolikartig und tralala, und dann bestimmen wir halt so, ich hole jetzt so Leberwerte und so Gallenwerte und sowas, und dann wissen wir, aha, der hat jetzt eine Pankreatitis oder halt irgendwas anderes, so. Das heißt, in der konventionellen Medizin, in der Schulmedizin, in der Akutmedizin ist immer die Frage nach einer manifesten Pathologie. Was die Leute ja wissen wollen, wenn sie sagen, ich will mal so ein paar Werte bestimmen, ist eigentlich, wie stehe ich denn da? Was habe ich denn für ein Risiko für irgendwas in der Zukunft?
Ja.
Wie bin ich denn da aufgestellt?
Und also das ist das eine, was sich eher an deiner Frage orientiert. An meiner Frage ist es schon oft so, dass Leute eben nicht so leistungsstark sind oder das Gefühl haben, sie haben abgebaut in den letzten Jahren und sie fragen sich, ob das auch an irgendeinem Mangel liegt. Ja? Und das bringt mich schon auch immer wieder in die Bredouille und in dem Fall mache ich dann das, was ich auch gerade gesagt habe, schaue ich eben, liegt ein Eisenmangel vor, liegt eine Schilddrüsenunterfunktion vor, arbeitet die Leber nicht gut, arbeitet die Niere nicht gut, also so große Pathologien schließe ich aus. Und natürlich gibt es immer auch noch Kolibris, also ganz, ganz seltene Erkrankungen, die ich vielleicht mit ganz, ganz differenzierter Diagnostik auch noch rausfinden würde, die aber so selten sind, dass in den allermeisten Fällen, und deshalb ist mir das jetzt wichtig zu sagen, oder auch in deinen Worten, wenn ich die Basics nicht sortiert habe, mir die auch nichts bringen. Ja, also wenn ich nicht gut schlafe, wenn ich überhaupt keinen Sport mache, wenn ich chronisch gestresst bin, dann muss ich erstmal das sortieren oder ist es einfach so naheliegend, dass das quasi mich insgesamt in meiner Leistung schwächt und in meinem Wohlbefinden und das einfach viel wahrscheinlicher ist, als dass ich jetzt einen Selenmangel habe oder eine Bleivergiftung oder ich weiß nicht, was man liest oder eine Trinkwasserverschmutzung oder...
Das ist, jetzt finde ich wirklich schwierig, nicht inhaltlich zu werden, was keinen Sinn ergibt, weil es so komplex ist. Jetzt, wenn du Selenmangel ansprichst, das müsste ich jetzt einbetten, ja, mit Schilddrüse und so kann man sich schon kluge Gedanken zu Selen machen, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Also ich würde das, was du jetzt sagst, erstmal, das finde ich sinnig, ja, wenn Leute zu dir in die Praxis kommen und sagen, bitte, du Retterin, Frau Doktor, gib mir jetzt den einen Laborwert, der erklärt, warum ich nicht mehr so im Saft stehe wie vor 20 Jahren, dann wird es den einfach nicht geben. Punkt.
Zu 99,9%.
Ja, genau. Mhm. Also de facto wird es den nicht geben. Vielleicht, wenn man so eine sehr ausführliche, umfängliche Diagnostik macht, findet man so ein paar Indizien, wo man ein bisschen schrauben und ein bisschen was verbessern kann. Aber es wird nicht den einen Wert geben, der jetzt alles erklärt und wenn man den dann behebt und substituiert, auf einmal alles besser wird. Und wenn du möchtest, könnte ich jetzt trotzdem diese Labordiagnostik, die man eben unter einem präventivmedizinischen Blickwinkel machen kann, versuchen, noch ein bisschen einzuordnen.
Super gerne. Anzureißen.
Einfach ein paar Sachen dazu zu sagen. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen unter einem sensitiven, strategischen, frühzeitig detektierenden Blick Labordiagnostik machen, dann können wir das. Und wenn wir gucken, okay, in Bezug auf was wollen wir denn da Erkenntnisgewinn haben, dann wären das im ersten Schritt mal die Sachen, die uns vor allen Dingen krank machen. Also 80% der Diagnosen, die in der westlichen Welt dafür sorgen, dass wir uns irgendwann in unserer Lebensqualität eingeschränkt fühlen oder sterben. Was sind das?
Die kardiovaskulären Erkrankungen.
Genau, das sind die kardiovaskulären Erkrankungen.
Das neurodegenerative
Erkrankungen. Neurodegenerativen, also Demenz, Parkinson.
Herzinfarkte, Schlaganfälle, genau, Bluthochdruck,
sind bei den
Diabetes, Übergewicht, ja. Stoffwechsel.
Ja, also,
fehlt dir jetzt noch.
Also, genau,
habe ich dich durcheinander gebracht?
Nee, ich bin nicht durcheinander, ich bin sehr gut sortiert. Das erste sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann haben wir die Krebserkrankungen, die Demenz, Parkinson, also neurodegenerativen Erkrankungen. Und im dritten Schritt, die stehen zwar in der Todesstatistik nicht drauf, aber das sind die Stoffwechselerkrankungen, also der Diabetes vor allen Dingen. Das ist wie so ein Zündler. Also wenn ich einen Diabetes habe, dann macht der die anderen drei Sachen alle viel, viel, viel wahrscheinlicher. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wenn ich also so eine strategische Labordiagnostik machen will, wie bin ich denn in Bezug auf die vier Sachen aufgestellt? Und jetzt muss man sagen, dass leider bei den Krebserkrankungen wir da ganz, ganz wenig de facto keinen Erkenntnisgewinn aus dem Labor rausziehen können. Es gibt zwar Tumormarker, die hat jeder schon mal gehört, aber das sind alles Verlaufsparameter. Also wenn ich jetzt CIA oder CA19-9 oder sowas bestimme, Denn gibt es nur Sinn bei jemandem, der zum Beispiel eine, keine Ahnung, Darmkrebsdiagnose hat, um zu prüfen, ob die Therapie anschlägt oder ob man da irgendwie optimistisch oder eher pessimistisch sein kann. Das ist kein Screening-Parameter. Und wenn jemand, und jetzt sind wir wieder bei dieser Luxuslabordiagnostik, wenn jemand irgendwo hingeht und sagt, bitte mach mir für 1000 Euro so ein Labor und dann bestimmt jemand diese Tumormarker, dann ist es ein Abzocker. Das ist einfach Schmarrn. Die einzige Ausnahme, und auch da kann man sich streiten, aber meine persönliche Meinung ist, das ist eine gute Idee, ist der PSA-Wert.
Für einen Prostatakrebs.
Genau, also da haben unterschiedliche Meinungen zu Recht. Ja, also man kann es ja diskutieren, auch eine andere Meinung. Ich denke mir, unter einer Public Health Gesamtbevölkerungsperspektive ergibt es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn ich ganz nüchtern, also wenn ich jetzt für mich überlege, unter einer individualmedizinischen Brille möchte ich diesen Wert bestimmt haben, auf jeden Fall.
Und da hast du, glaube ich, auch sogar eine eigene Folge dazu.
Ich weiß es gar nicht, aber wenn, dann
Prostata
würde es mal
zeigen.
Also Prostatakarzinom auf jeden Fall. Ja, doch, stimmt. Gibt es irgendwo eine Folge, glaube ich. Also Prostatakarzinom allgemein jetzt nicht zu der Frage, wie was man beim PSA beachten muss und falsch positive und sonst so Befunde oder Sachen, die man sich da überlegen muss. Aber der PSA-Wert ist die einzige Ausnahme, sonst sind Tumormarker Schmarren. So. In Bezug auf die Demenz ist es leider auch so, dass wir da nicht so viel rauskriegen. Es ist so, dass indirekt wir über die Herz-Kreislauf-Parameter und die Stoffwechselparameter und auch die Mikronährstoffparameter da schon so eine Idee kriegen, wie wir uns vielleicht aufstellen können, aber wir können in dem Sinn das Risiko nicht rauslesen. Wir können und wir sollten aus meiner Sicht den ApoE-Status bestimmen. Das ist in Deutschland sehr kompliziert. Also das ist so eine Gen-Snippet-Konstellation. Aber an Blutlaborwerten, jetzt erstmal, die so beim Hausarzt abgenommen werden könnten, gibt es auch da leider nichts, was wir machen können.
Mhm, und kurz zum ApoE. Das würdest du vermutlich vor allem dann empfehlen, wenn in meiner Familienanamnese das positiv ist, oder würdest du das
ja,
eigentlich jedem
auch
empfehlen?
Da bräuchte es jetzt mehr Einbettung, deswegen lasse ich es. Aber wir können mal so eine Gendiagnostikfolge auch machen. So, jetzt wird es aber optimistischer, jetzt geht die Sonne auf, weil wir kriegen richtig, richtig, richtig viel raus in Bezug auf Herz-Kreislauf-Risiko.
Ja.
Also da müssen wir nicht Genetik und irgendwie überlegen und so, sondern wir können gucken, wie ist unser kardiovaskuläres Risiko? Da kriegen wir richtig viel Erkenntnisgewinn raus.
Mhm. Und das versuchen wir ja auch ein bisschen oder propagiert man mit dem Check-up. Aber unzureichend in deiner Sicht.
Ja, genau. Also, genau. Genauso kriegen wir richtig, richtig, richtig viel raus, wenn wir die richtigen Werte bestimmen in Bezug auf unsere Stoffwechselgesundheit. Also unser Diabetesrisiko. Mhm. Das ist ein Kontinuum, also das ist nicht binär, dann vom einen auf den anderen Tag fällt der vom Himmel, sondern der kündigt sich über Jahre oder Jahrzehnte an. Und da können wir sehr sensitiv gucken, okay, jemand hat ein Risiko und wie ist der da aufgestellt auf diesem Kontinuum? Ist der da meilenweit von entfernt oder ist der da schon in Richtung Prädiabetes unterwegs oder hat der den formal? Das würde man am Langzeitblutzucker bestimmen, aber das kann man eben viel differenzierter und klüger machen aus meiner Sicht. Also in Bezug auf Stoffwechselgesundheit kriegen wir auch richtig viel raus.
Mhm.
So, das heißt, Krebs, Demenz, kriegen wir nicht so viel raus, aber die zwei anderen großen Killer, so nenne ich es mal, Herz-Kreislauf-Risiko und Stoffwechselrisiko, können wir total gut abbilden im Labor.
Mhm.
Und dann gibt es noch so Nebenschauplätze oder ein paar weitere Schubladen, die eben indirekt auch helfen können, oder sinnvoll sein können, zu bestimmen im Labor. Das eine sind die Mikronährstoffe, habe ich schon gesagt. Das ist ein großes Feld, aber ich erwähne es an dieser Stelle. Also man kann pfiffige Mikronährstoffdiagnostik machen.
Dann machen wir mal eine Folge dazu.
Vielleicht.
Gut, ich werde dich bearbeiten.
So, dann kann man, aber das ist was, das würde ich mir noch nicht mal richtig zutrauen. Also jetzt oberflächlich schon, kann ich schon da irgendwie was zu sagen, aber noch eine Schublade, die Hormondiagnostik. Das ist wirklich ein großes Feld, das ist sehr komplex. Je mehr ich darüber lerne, desto mehr bin ich demütig und weiß, was ich nicht verstanden habe. Also, genau, Hormone. Und dann gibt es noch so ein paar Einzelwerte. Also kleines Blutbild für HB-Wert und Anämie, aber man kann auch Cystatin C für die Nierenfunktion machen. Man kann vielleicht Schadstoffbelastung abbilden oder messen, wenn man da Indizien für hat, dass es Sinn ergibt. Also gibt es auch so ein paar Einzelwerte. Das ist, was man aus meiner Sicht aus so einer strategischen, durchdachten Labordiagnostik an Erkenntnisgewinn rausholen kann. Und das ist ja immer die Frage, welche Konsequenz hat das? Also bei diesen Schubladen, die ich da jetzt geöffnet habe, da hätte das jeweils eine Konsequenz. Wenn ich sehe, oh, ich bin zwar formal noch so weit weg vom Diabetes, dass mein Hausarzt da überhaupt keinen Anlass sieht, irgendwas zu verändern, aber ich möchte einfach langfristig gesund bleiben und den Diabetes niemals als Diagnose in meiner Akte stehen haben, auch nicht den Prädiabetes, dann finde ich das ziemlich gut raus im Labor, wenn ich die richtigen Werte bestimme. Und dann ergibt in meiner Welt, vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich habe da ein Risiko für, in meiner Familienanamnese oder phänotypisch, ja, weil ich weiß, ich sitze viel und ich esse viel Kohlenhydrate und sowas, dann ergibt das Sinn, das zu bestimmen. Dann hat das eine Konsequenz, dann sehe ich, ich habe da ein Risiko, ich bin auf dem Kontinuum der Stoffwechselgesundheit in Richtung Diabetes am Abdriften, also tue ich jetzt was. Und das ist dann auch das Befriedigende. Also wenn ich das so durchdacht angehe und dann meinen Lebensstil ändere, dann sehe ich natürlich auch, wie sich das knallhart abbildet. Und das ist sehr, sehr, sehr befriedigend. Ich habe das immer wieder gesehen bei Leuten, die in Teilen formalen Diabetes hatten oder einen Prädiabetes und den einfach wegbekommen haben oder die eben dann hohe Triglyceride und Harnsäurewerte und Langzeitblutzuckerwerte hatten und den allerschönsten Wert, den wir dann gleich noch diskutieren, dass wir doch noch was Konkretes, Handfestes den Leuten jetzt hier anbieten können, nämlich den Insulinwert, da erhöhte Werte hatten und dann haben die sich halt auf den Weg gemacht und dann wurde das alles richtig schick.
Cool, durch Lebensstil.
Ja, das ist speziell bei den Stoffwechselwerten, aber natürlich der Stoffwechselgesundheit ist schöne, da braucht man keinen Arzt für, da braucht man keine Medikamente für, selbst wenn man ein erhöhtes Risiko hat, dann ist es bei den, oder eine Veranlagung, eine genetische, dann ist es bei den meisten Leuten so, dass wenn die ein bisschen Geduld mitbringen und eine gewisse Hemdsärmeligkeit und halt sich auf den Weg machen, dass die das super gut hinbekommen können.
Ja, cool. Ja, das kenne ich auch oder das erlebe ich auch immer wieder. Das ist dankbar.
Ja, genau. Also das wäre jetzt so... Ich weiß, es ist auf eine Art unbefriedigend, weil ich jetzt nicht inhaltlich reingehe, aber es würde zu komplex und es würde den Rahmen sprengen. Aber das wäre, was ich so als Gedanken anbieten möchte. Das kann man prinzipiell aus so einer Labordiagnostik an Erkenntnisgewinn rausholen.
Ich überlege gerade, ob ich versuche, das nochmal zusammenzufassen. Ich versuche es mal.
Ja.
Oder wolltest du gerade noch was ganz Spezifisches? Nee, dann versuche ich es nämlich sehr gerne mal. Also es ist sozusagen... Was wir beide, glaube ich, auch mit dieser Folge aufdecken wollen, ist schon, dass die Laborwerte uns nur zu bestimmten Dingen Auskunft geben und wir für andere Dinge andere Screening-Parameter brauchen. Und du hast es jetzt, finde ich, super schön aufgedröselt, nämlich auf diese Perspektive hin, also welche Erkrankungen uns irgendwann einholen können und die wir dann gegebenenfalls vorwegnehmen können. Und da hast du diese großen Krankheitsgruppen quasi aufgemacht und spezifisch gesagt, zu Krebs finden wir nichts über die Blutentnahme raus. Aber zu Stoffwechsel können wir super viel rausfinden und können auch dann eine gute Konsequenz daraus ziehen und unseren Lebensstil anpassen. Und zu kardiovaskulären Erkrankungen können wir auch viel rausfinden. Da können wir auch lebensstilbasiert was machen und gegebenenfalls auch medikamentös. Und zu den Neuroendokrinen noch mal kurz, also Demenzen oder so, wird es schon wieder deutlich, deutlich schwieriger und können wir uns nur annähern.
Ja.
Ja, passt das so in der Zusammenfassung?
Ja, es muss ja jetzt ein bisschen übersimplifiziert sein. Es braucht halt immer einfach eine individuelle Indikationsstellung und Einbettung in das Gesamtdiagnostikkunstwerk. Aber so ungefähr kann man sagen, genau.
Ja.
Genau, und jetzt dachte ich aber, dass es nicht ganz so unbefriedigend bleibt, habe ich mal überlegt, okay, also was gibt es denn für Werte, die ich wirklich pauschal doch jedem empfehlen würde? Also jetzt kommt jemand zu dir in die Praxis und sagt, ich möchte mal so ein paar Werte bestimmen. Wenn du den auf diese Podcast-Folge verweist, dann habe ich jetzt so eine Handvoll Werte rausgesucht, die ich finde, die sollte jeder für sich kennen und die sind dann zwar Selbstzahlerleistungen, die meisten zumindest, aber die sind so, dass es auch in ein kleines Budget reinpasst. Ich glaube, wenn jemand zu jemandem geht, der dann Plan hat und ein bisschen umfänglichere Diagnostik macht, dann kriegt man so mit 200 Euro wirklich ein super gutes Labor hin. Und die paar Werte, die ich jetzt habe, die kosten vielleicht ein Fuffi oder sowas.
Cool, ja, Moritz, also bin ich jetzt voll gespannt drauf und ich schieße eben ein, diese 200 Euro Labordiagnostik, das ist echt gar nicht so leicht, dann jemanden zu finden, der das mit mir macht und mit mir auswertet, weil dich gibt es jetzt im selbstständigen Setting nicht mehr. Ich kann es in der Praxis eigentlich auch nicht auf die normale Sprechstunde leisten, weil es deutlich mehr Betreuung braucht. Das müssen wir jetzt an der Stelle so ein bisschen offen lassen, leider, aber wir gehen jetzt trotzdem auf die Werte ein.
Genau. Und die Werte, die ich jetzt nenne, die könnt ihr auch in der Praxis bestimmen. Ich glaube, das geht ganz gut. Vermute ich.
Das ist dann die Frage, wie wir die Ergebnisse dann einordnen und mit wem wir die dann besprechen.
Genau,
ja?
aber das können wir jetzt also auch ein bisschen.
Diese kleinen Werte, jetzt ist jetzt nicht das 200-Euro-Labor, sondern das 50-Euro-Labor.
Ja.
Das könnte ich vermutlich doch vielleicht auch in die Sprechstunde quetschen.
Ja, beziehungsweise auch jetzt mit den Gedanken, die wir vielleicht im Podcast hier an dieser Stelle jetzt noch besprechen. Also, in Bezug auf die Stoffwechselgesundheit ist der beste Wert aus meiner Sicht, wenn man diese sensitive Brille haben möchte, der Nüchtern-Insulinwert.
Also nicht nüchtern Blutzucker, der beim Check-up bestimmt wird, sondern der nüchtern Insulinwert.
Auch nicht der Langzeitblutzucker, der in der Leitlinie steht, sondern der nüchtern Insulinwert. Und die Referenz, die geht, es kommt ein bisschen aufs Labor an, aber die geht so zwischen 2 und 15 oder 22 und, oder 2 und 23 Mikrounits pro Liter, glaube ich. Und wenn ich jetzt einen nüchtern Insulinwert von 20 habe, dann bin ich formal im Referenzbereich. Aber das ist für mich persönlich ein Hinweis darauf, dass unser Organismus mehr, also eigentlich wir schon auf eine Art insulinresistent sind, also auf dem Weg zum Diabetes, weil wir selbst ohne, dass wir Essen im Bauch haben, so viel Insulin brauchen, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, dass es eigentlich unphysiologisch ist.
Lass uns nochmal ganz, ganz kurz sagen, was das Insulin ist. Das ist ein Hormon, was unsere Bauchspeicheldrüse produziert, damit der Zucker, den wir über die Nahrung aufnehmen, in unsere Zellen hineingelangt, um ihn dann dort zu verstoffwechseln.
Genau, also es ist ein anaboles Hormon, das auch tausend andere Sachen macht, aber für diese Zuckerregulation ist es bekannt, oder das?
Ja.
Wissen wahrscheinlich die meisten.
Also
auch
Hormon,
so.
Was den Zucker in die Zellen bringt. Und wenn wir jetzt mehr von diesem Hormon im Blut haben, oder du sagst jetzt schon nahe an diesem Grenzwert ist, den du jetzt zwischen 15 und 23, glaube ich.
Also das ist, was die Labore als Referenzwert angeben. Und die packen halt wie oft einfach eine gaussische Verteilungskurve drüber und sagen, so ist irgendwie der Referenzwert.
Irgendwie das Mittel in unserer Gesellschaft oder so.
Irgendwie
ja.
So, genau.
Ja.
Aber ich persönlich, ich finde erstrebenswert, also ein nüchtern Insulin unter 10 oder sogar vielleicht unter 7.
Was
war deiner nochmal? Der war doch sogar...
Das oh, ich weiß es nicht mehr, ich muss ihn nachschauen. Aber ich möchte, dass man es kurz versteht, das würde eben bedeuten, ich brauche nur wenig Insulin, um schon den Zucker in die Zellen zu transportieren. Und wenn ich jetzt auf Dauer immer zu viel Zucker habe, sagt meine Bauchspeicheldrüse, oh, wir brauchen mehr Insulin, um den Zucker wieder weiter zu transportieren. Ja, dass man das kurz einordnen kann.
Ja, genau.
Mhm.
Genau, und ich meine, dass deiner irgendwie entweder bei 1, war oder bei 2, und dann sogar unterhalb des Referenzbereichs. Und dann würden vielleicht manche Leute denken, um Gottes Willen, ist jetzt außerhalb des Referenzbereichs. Aber nie, im Gegenteil. Da wird deutlich, wie wichtig es ist, halt zu checken, was wir da überhaupt messen und abbilden und wie da Referenzbereiche entstehen und was das dann heißt, was da rauskommt. Das ist total, total bums egal, ob der jetzt im Referenzbereich ist oder nicht, sondern wenn wir verstehen, aha, niedriger Insulinspiegel, nüchtern Insulinspiegel ist gut, dann können wir uns über einen nüchtern Insulin von 2 einfach richtig freuen. Oder
und vielleicht jetzt nochmal kurz, um persönlich auf mich einzugehen. Ja, ich versuche mich gut zu ernähren und
komm,
Sport zu machen. Ich habe auch einfach gute Gene mitbekommen.
Ja, das
ja?
Stimmt.
Also,
hast du wirklich. Stimmt.
Genau,
ja,
und das spielt damit rein. Ja.
Oh,
genau, also
schön.
Ein bisschen was ist auch Gott gegeben. Ja.
Ja. Schön. Also,
also Insulinwert.
Das, genau, der nüchterne Insulinwert ist aus meiner Sicht der beste Wert, um Stoffwechselgesundheit abzubilden.
Cool.
Wenn man jetzt lustig ist, dann könnte man, wo wir bei den Stoffwechselwerten sind, auch noch die Leberwerte bestimmen. Da halte ich es jetzt ein bisschen mit den Kassen, weil Leberwertbestimmung ist total günstig. Ich glaube, nüchtern Insulin kostet irgendwie ein 20 oder sowas und Leberwerte, ich glaube, 3 Euro.
Ja. Mhm.
Ja. Und auch da kann man sich jetzt wieder schön überlegen. Also wir haben drei Leberwerte, die da normalerweise bestimmt werden. Das Gamma-GT, das GGT und das GPT. Und das sind alles so Enzyme, die irgendwie im Lebergewebe drin sind. Und wenn die Leber jetzt beleidigt ist, dann landen die halt im Blut. Ja, dann geht irgendwie Lebergewebe kaputt und dann landet das im Blut und dann kann man das messen. Und die Referenzbereiche, die sind ein bisschen laborabhängig und in Teilen auch geschlechterabhängig, werden die definiert. Aber so ganz grob kann man sagen, dass die bis 50 erlaubt sind sozusagen. Das heißt, wenn jemand jetzt ein GOT von 40 hat, dann sagen alle, kein Stress. Aber wenn wir uns wieder überlegen, okay, Leberschädigung macht einen Anstieg dieser Leberwerte, dann wird wieder klar, oder dann ist meine persönliche Meinung, dass niedriger besser ist und deswegen aus meiner Sicht die Leberwerte gut sind, wenn sie unter 25 sind.
Mhm, und die sind da ein bisschen tagesschwankungsabhängig. Die sollte ich also vermutlich dann bestimmen, wenn ich nicht gerade am Vorabend total viel Alkohol getrunken habe.
Ja, also das sowieso nicht, genau. Und es ist auch so, ich glaube, der AST-Wert, der ist auch, wird durch Muskelaktivität auch ein bisschen erhöht. Also wenn jetzt jemand so ein Bodybuilder-Kavenzmann ist und dann am Vortag trainiert hat und sowas, dann kann der auch einen Ticken höher sein. So, aber als Orientierung, wenn ich es jetzt ganz einfach mache, dann ist es gut, wenn die Leberwerte unter 25 sind. Das ist erstrebenswert. Und das passiert halt auch. Also wenn jetzt jemand so Stoffwechseldiagnostik mit mir gemacht hat und dann waren Leberwerte irgendwie bei 40, 50, 60 und dann sind die Langzeitblutzucker und Nüchterninsulin ist alles besser geworden, dann sind auch die Leberwerte besser geworden.
Also du nimmst sie auch als Aussage auch für den Stoffwechsel, für die Stoffwechselgesundheit.
Ja, also die können natürlich aus anderen Gründen auch erhöht sein. Wenn ich irgendein akutes geschehen habe, wenn ich ein infektiöses Leber geschehen habe, eine Hepatitis oder eine autoimmune Hepatitis oder sowas. Aber bei vielen Leuten, die das alles nicht haben und die so ein bisschen erhöhte Leber oder halt formal im Referenzbereich befindliche Leberwerte haben, ist es der Lebensstil und die Stoffwechselgesundheit. Und das kann ich dann als Orientierung nehmen und sagen, ah, ich will da besser aufgestellt sein, ich mache ein paar Sachen und dann werde ich sehen, dass sich die verbessern.
Mhm.
Okay, also nüchtern Insulin, Leberwerte. Dann sind wir in Bezug auf Stoffwechselgesundheit, wo ich gesagt habe, man kann viel rausholen und man könnte viel mehr Werte bestimmen, aber da hat man zwei, ich zähle mal die Leberwerte als einen, wo man schon richtig viel rauskriegt.
Mhm. Okay, Stoffwechselgesundheit, nüchtern Insulin und Leberwerte.
Ja.
Mhm.
Dann kommen wir zum Herz-Kreislauf-Risiko. Habe ich gesagt, da kann man auch richtig viel rausholen. Und
genau.
Auch da könnte man jetzt mehr Werte bestimmen, aber die zwei wichtigsten aus meiner Sicht.
Schieß los.
Sind das LDL-C oder noch besser das ApoB, das LDL-Cholesterin.
Mhm. Also C steht für Cholesterin, LDL-Cholesterin. Mhm.
Das ist der Cholesterinanteil in den atherogenen Lipoproteinen, die irgendwie doof sind. Und das ist der Wert, der in der Leitlinie empfohlen wird. Der ergibt unter Public Health Aspekten auch wieder Sinn. Es wird jetzt teilweise auch Non-HDL, also LDL-C ist gut, aber noch besser ist der ApoB-Wert, weil der die Anzahl dieser doofen Lipoproteine aussagt und das ist, was uns am meisten interessiert. Also,
ist teurer.
Der kostet irgendwie 17 Euro oder sowas. Aber wenn ich meinen LDL-C-Wert weiß, dann bin ich schon mal einigermaßen gut aufgestellt.
Ja, und den zahlt mir die Kasse, wenn das jetzt nochmal interessant ist. Der wird alle 3 Jahre im Check-up bestimmt.
Super, genau. Mhm. Und der ist gut, den sollte man von sich kennen. Und als zweiten super, super, super wichtigen Marker, der auch in den Leitlinien drin steht, aber den trotzdem viele Patienten, weil viele Ärzte ihn nicht auf dem Schirm haben, nicht von sich kennen, das ist der LP-Klein-A-Wert.
Mhm.
Also das ist so eine Subfraktion von diesen Lipoproteinen. Und wenn man da eine Erhöhung hat, dann geht das mit einem deutlich erhöhten kardiovaskulären Risiko einher. Und wenn man in so Familiengeschichten guckt, wo Leute sehr früh Herzinfarkte oder Schlaganfälle hatten,
in deiner zum Beispiel,
in meiner zum Beispiel, dann kommt im Nachhinein, da raus, die Leute haben eine LP-Klein-A-Erhöhung. Und das ist so tragisch aus meiner Sicht, dass das selbst in der Medizin nur wenige Leute checken, weil in der Medizin, ich erinnere im Studium mich, da haben alle über familiäre Hypercholesterinämie gesprochen. Das ist so, also eine Cholesterinerhöhung, die da halt genetisch bedingt ist und über die alle irgendwie ewig diskutiert haben. Es betrifft aber nur ganz, 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 ganz wenige Leute. Aber eine LP-Klein-A-Erhöhung haben ungefähr 10% der Bevölkerung.
Und die ist auch genetisch bedingt, wie du
gerade
gesagt hast.
Die ist in ganz hohem Maße genetisch bedingt. Und wenn ich das weiß, dann hat es wieder eine Konsequenz. Also wie immer, Diagnostik muss eine Konsequenz haben. Und wenn ich weiß, ich habe eine LP-Klein-A-Erhöhung, naja, dann ist es super wichtig, dass ich mein kardiovaskuläres Risiko, wie auch immer über welche Hebel, senke, weil die LP-Klein-A-Erhöhung so eine massive Risikoerhöhung mit sich bringt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich nichts mache, mit 40, 50 irgendwann einen Herzinfarkt kriege, halt hoch ist. Es kommt darauf an, wie hoch dieser Wert dann ist. Also sagt so bis 30 Milligramm pro Deziliter oder 75 Nanomol pro Liter. Aber das kommt dann auf die Erhöhung an. Also ich glaube, das Höchste, was ich mal gesehen habe, war irgendwie 350. Wenn jetzt jemand einen Wert von 80 hat, dann hat er eine Erhöhung. Wenn jemand einen von 31 hat, hat er auch eine Erhöhung. Aber es ist dann, also quantitativ
erhöht sich das Risiko. Je höher, desto mehr Risiko. Und das Fiese ist eben, wenn ich jetzt im Check-up nur den LDL bestimme, weil nur den die Kasse zahlt, dann kann der tipptopp sein. Wenn aber trotzdem mein LP klein a erhöht ist, ist trotzdem mein Gesamtrisiko einfach massiv erhöht.
Genau. Und der LP klein a-Wert, der wird auch in der Regel, also vor allen Dingen, wenn ich eine familiäre Vorbelastung habe, wird der gezahlt. Und selbst wenn die nicht da ist, dann ist es meistens so, dass die Kassen das bezahlen. Nicht immer, also ich will das jetzt nicht als Garantie rausgeben und dann sitzt jemand bei dir und sagt, ja, aber im Podcast habt ihr gesagt, also es kommt darauf an, aber in der Regel wird der bezahlt, wird der von den gesetzlichen Kassen in Deutschland übernommen.
Super. Und wenn ich das meine richtig in Erinnerung habe, reicht es, wenn ich den einmal bestimme.
Genau. Also der kann im Laufe des Lebens leichtgradig variieren und bisher hatte man auch keine Medikamente, um den zu therapieren. Also eine Statintherapie zum Beispiel, die so als Erstlinientherapie bei einer Dyslipidämie oder Hyperbeta-Lipoproteinämie, das ganz kluge Wort, nutzt, die verändert den LP-Klein-A-Wert nicht. Mittlerweile haben wir jetzt zwei Medikamentengruppen, die den auch senken, aber das würde man, also es führt jetzt auch zu weit. Der Wert per se ändert sich nicht oder nur sehr geringfügig. Das heißt, man muss den auch nur einmal bestimmen. Wenn ich den einmal habe, dann weiß ich, so ist er ungefähr.
Mhm. Super. Okay, also nochmal zusammengefasst, Herz-Kreislauf-Risiko. Da empfiehlst du LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin, sage ich immer einfach mal auf kurz, und den Apo-Klein-A-Wert.
Apo-B?
Sorry.
Also LDL-C oder Apo-B?
LDL-C oder Apo-B und LP-Klein-A. So.
Ja. Genau.
Noch was zum Herz-Kreislauf oder?
Das sind die zwei Werte, die mich wirklich interessieren. Es gibt da noch mehr Sachen, die man bestimmen kann, die auch Sinn ergeben. Aber wenn jemand die zwei Werte von sich weiß, ach, dann bin ich schon ganz, ganz froh.
Cool.
Und jetzt dachte ich zu den Mikronährstoffen oder Hormone, geht so ein bisschen ineinander über.
Sehr gespannt, ja.
Würde ich den Vitamin D-Wert noch empfehlen. Einfach weil in Deutschland so viele Leute im Mangel sind und es nicht wissen. Das ist zwar eine Selbstzahlerleistung und muss den jetzt auch nicht bestimmen, wenn ich sowieso substituiere und da so mir Gedanken zu gemacht habe, aber ganz viele Leute, die jetzt wahrscheinlich zu dir mal kommen und sagen, ich möchte so ein Labor machen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Mangel haben, über 50%. Also in Deutschland haben 70%, 80% einen Mangel. Und deswegen ergibt es Sinn, den einmal zu bestimmen, aus meiner Sicht.
Genau, da sage ich, da habe ich tatsächlich nicht so eine klare Meinung wie du dazu, weil ich weiß, dass auch die Studienergebnisse da auseinandergehen. Ja.
Nein. Ich habe eine Vitamin D-Folge gemacht, hört die an.
So macht ihr das. Wenn ihr ihn bestimmt, finde ich immer einen guten Zeitraum, ihn so jetzt im Herbst zu bestimmen, weil wir dann eigentlich, müsste er da jetzt gerade am höchsten liegen oder Spätsommer, Herbst, wenn wir gerade gut Licht getankt haben und dann wissen wir, wie wir in den Winter gehen.
Genau, also letztlich kann man ihn immer bestimmen. Ich glaube, jetzt im Juli ergibt es vielleicht nicht so Sinn, aber selbst dann könnte man ihn bestimmen und dann halt die Jahreszeit mit reinkalkulieren in das Ergebnis. Und wenn ihn jetzt jemand bestimmt nicht substituiert, dann wird er sehen, okay, ich muss substituieren. Und wenn er aber im Frühjahr den bestimmt und hat mit der bestimmten Dosis substituiert und hat dann den Wert, dann, also es hat eigentlich fast immer eine Aussagekraft. Ja.
Ja.
Genau. Schön. Ja, Mensch, Pia. Jetzt hast du es mit mir ausgehalten, aber ich habe auch das Thema ausgehalten.
Ja, vielen Dank, Moritz, dass du dich daran gewagt hast. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen klüger, wenngleich natürlich mein Gesamtdilemma noch nicht aufgelöst ist.
Ja, aber das musst du auch nicht lesen, weil du kannst es in der allgemeinmedizinischen Kassenpraxis nicht lösen.
So ist es vermutlich und trotzdem bin ich tagtäglich damit konfrontiert. Ja,
ja, aber jetzt hast du es einigermaßen leicht, weil jetzt kannst du in den Podcast verweisen und dann haben die Leute zumindest mehr Verständnis dafür, dass du ihnen nicht die allein selig machende Antwort auf dem Silbertablett servierst.
Ja, und die Labordiagnostik, die ihnen alles durch die Glaskugel erklärt. Super, danke Moritz, dass du dich darauf eingelassen hast. Warte mal, was war die zweite Folge, auf die du dich vielleicht irgendwann nochmal einlässt?
Ich weiß es noch, aber ich sag's nicht.
Okay, ich höre mir den Podcast selber nochmal an. Vielen Dank auch euch, dass ihr durchgehalten habt bis hierher. Ich weiß, das ist auch ein bisschen, muss man sein Hirn auch anstrengen bei all diesen Wörtern und Kürzeln und Abkürzungen und Parametern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Aufschluss gegeben und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke dir, Moritz, für diese Folge.
Sehr gerne und bis bald.
Tschüss.